NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Ostersonntag, an dem heute weltweit Gläubige das älteste und wichtigste Fest der Christenheit feiern. An vielen Orten hat dieser Ostersonntag mit Festgottesdiensten begonnen, allen voran natürlich in Rom. Dort spendete Papst Leo am Mittag den Segen Urbi et Orbi und rief zu Frieden auf. Frieden, der trotz des Osterfestes gerade im Nahen Osten nur ein frommer Wunsch ist. Wir berichten aus Rom, aus dem Iran und aus dem Libanon. Und eine traurige Nachricht kommt heute auch aus der Nähe von Flensburg. Dort sind beim Ostereiersuchen in einem Wald 3 Menschen von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Die Themen des Tages am Ostersonntag mit Peter Mücke. Schönen guten Abend. Frieden für die Welt, das hat Papst Leo XIV. In seiner ersten Ostermesse als Oberhaupt der katholischen Kirche in seiner Predigt erbeten und den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet. Lisa Weiß berichtet aus Rom.
Wunderschönes Frühlingswetter, ein wahres Blumenmeer vor dem Petersdom, der Platz gefüllt mit Gläubigen. Beste Voraussetzungen für die erste Ostermesse von Leo XIV. Als Papst. Leo wirkte, wie fast immer, ernst und gefasst. Schon in seiner Predigt hat er das Thema Tod, Gewalt und Kriege angesprochen. Auch seine Osterbotschaft war ein einziger Appell für den Frieden.
Wer Waffen in der Hand hält, lege sie nieder. Wer die Macht hat, Kriege zu beginnen, entscheide sich für den Frieden. Nicht für einen Frieden, der mit Gewalt erzwungen wird, sondern durch Dialog. Nicht mit dem Willen, den anderen zu beherrschen, sondern ihm zu begegnen.
Der Papst sprach in seiner Osterbotschaft auch von der Kraft der Liebe, die der Menschheit Frieden bringe und gewaltfrei sei.
Wir sind gerade dabei, uns an die Gewalt zu gewöhnen. Wir finden uns damit ab und werden gleichgültig. Gleichgültig gegenüber den Folgen von Hass und Spaltung, welche die Konflikte nach sich ziehen. Gleichgültig gegenüber den wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die sie verursachen und die wir doch alle spüren.
Es gäbe eine immer ausgeprägtere Globalisierung der Gleichgültigkeit, sagte Leo. Diesen Ausdruck hatte schon sein Vorgänger Papst Franziskus oft verwendet. Leo erinnerte auch an die Worte von Franziskus bei seiner letzten Osterbotschaft. Wie viel Todeswillen sehen wir jeden Tag in den vielen Konflikten in verschiedenen Teilen der Welt. Der schwerkranke Franziskus war am Ostersonntag vor einem Jahr zum letzten Mal öffentlich aufgetreten. Seine Osterbotschaft konnte er nicht selbst vortragen. Er starb am Morgen des Ostermontags. Konkrete Konflikte in einzelnen Ländern sprach Papst Leo im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht an. Er formulierte die Hoffnung auf Frieden in der Welt allgemein.
Lassen wir am heutigen Festtag alle Streitlust, jeden Wunsch nach Dominanz und Macht hinter uns und bitten wir den Herrn, er möge der Welt seinen Frieden schenken. Einer Welt, die von Kriegen heimgesucht und von Hass und Gleichgültigkeit gezeichnet ist, die uns dem Bösen gegenüber machtlos erscheinen lassen.
Im Anschluss an die Osterbotschaft hat Papst Leo dann von der Mittelloggia des Petersdoms aus den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, also der Stadt und dem Erdkreis. Was dabei klar wurde, in noch einem Detail unterscheidet sich Leos Art, Ostern zu feiern, von der seines Vorgängers. Franziskus hatte die Gläubigen beim Urbi et Orbi nur auf Italienisch gegrüßt, ihnen auch einfach mal nur ein gutes Mittagessen gewünscht. Papst Leo hat den Brauch wieder aufgenommen, die Gläubigen in vielen verschiedenen Sprachen zu grüßen, auch auf Deutsch.
Frohe Ostern bringt allen die Freude des auferstandenen Jesus, der unter uns gegenwärtig ist.
Es heißt, der Papst lerne in seiner Freizeit fleißig Deutsch. Die Aussprache ist jedenfalls schon mal ziemlich gut.
Lisa Weiß berichtete aus Rom. Und auch bei uns im Norden gab es am Vormittag viele Festgottesdienste, etwa im katholischen St. Mariendom in Hamburg. Kurz vor dem Pontifikalamt hat meine Kollegin Liane Kossmann mit dem Erzbischof von Hamburg, Stefan Heese, gesprochen und ihn gefragt, welche Botschaft er für die Gläubigen an diesem Osterfest hat, angesichts von Kriegen, Krisen und gesellschaftlicher Unsicherheit.
Dass wir uns davon nicht erdrücken lassen, dass wir die Krisen nicht das letzte Wort sagen lassen, sondern dass mit Ostern immer eine neue Möglichkeit sich eröffnet und ein Weg in die Zukunft. Also kurzum, dass das Leben stärker ist als der Tod.
Viele Menschen erleben aber derzeit ja eher große Sorgen als Hoffnung. Hat die christliche Botschaft heute überhaupt noch die Kraft, gesellschaftlich etwas zu verändern?
Das glaube ich schon. Also ich erlebe zum Beispiel viele Christen, die ganz bewusst ihren Beruf christlich gestalten oder diese Engagement vornehmen in einer Partei, in einer Organisation, in einem Verein oder wo auch immer. Und das tun sie aus dem christlichen Geist heraus, der uns ja immer die Nächstenliebe vor Augen führt und der uns immer deutlich macht, es ist besser, miteinander den Weg in die Zukunft zu gehen und das rauszuholen, was rauszuholen ist, aus einer Kraft, die wir aus dem Glauben schöpfen und letztlich aus dem Leben, das immer Zukunft hat.
Und wenn Papst Leo XIV. Jetzt zu Einheit und Frieden aufruft, wird dieser Appell gehört oder bleibt es am Ende erstmal nur ein Appell?
Also erstmal bin ich froh, dass er den Appell sendet, weil damit ja auch deutlich wird, dass die Kirche immer eine politische Botschaft hat, die ins Leben hineingehen muss. Er sendet die Botschaft, er kann das nur so gut tun, wie er es kann, in der Sprache, in den Kanälen, die er bedient. Hören müssen dann auch die anderen und das nehmen wir ja bei uns selber auch wahr. Wir sieben manchmal ganz schön aus. Also ich würde mir wünschen, dass die Botschaft gehört würde und dass Menschen sich danach richten, weil ich glaube, dass Frieden die bessere Alternative ist zu dem, was wir im Moment erleben.
Was meinen Sie denn genau damit, wenn Sie sagen, wir sieben ja auch manchmal aus?
Naja, wir hören oft selektiv, also manches hören wir nicht, zum Beispiel Zwischentöne, manche Impulse, die wichtig wären, uns aber vielleicht unangenehm sind, die überhören wir. Also hören ist schon eine große Kunst und das ist einfach nicht nur jetzt eine akustische Fähigkeit, sondern das Hören muss ja tiefer gehen, eine Botschaft muss sich setzen, die muss sozusagen in uns ankommen können und dafür sind wir auch immer ein ganz Stück mitverantwortlich. Das heißt, man muss die Botschaft genau anhören, man muss sie dann abwägen, man muss versuchen, in ihr Innerstes zu kommen, um sie dann für sich übernehmen zu können. Und im besten Fall versuchen wir, die Botschaft eben nicht nur zu hören, sondern diese Friedensbotschaft des Papstes dann auch zu leben. Das wäre sozusagen die Spitze des Hörens, wenn es vom Ohr in die Hand und damit in die Tat käme.
Vielleicht ist das aber auch im Moment ja gerade für viele nicht ganz einfach, auch angesichts ja der Komplexität, in der wir leben, die gerade ja auch von Krisen und Kriegen geprägt ist und die ja auch nicht vor der katholischen Kirche Halt macht. Welche Antworten muss die Kirche da finden, die einerseits zur Kirche passen und zugleich eben auch von vielen Gläubigen verstanden werden dann?
Also jetzt mal auf die konkreten Herausforderungen dieser Zeit, glaube ich, hat die Kirche ihre katholischen Sozialprinzipien, also etwa an der Spitze die Menschenwürde. Das heißt, alles, was wir tun, muss der Würde jedes einzelnen Menschen dienen. Und das ist mit Sicherheit Krieg niemals. Waffen zerstören immer und haben nie eine positive Wirkung. Und wir sehen ja, wie verfahren im Moment die Situation zu sein scheint, sodass ich als militärischer Laie sagen muss, mit Gewalt wird man diese Herausforderung jedenfalls nicht lösen. Deswegen hat die Kirche zum Beispiel auch immer den Weg der Diplomatie empfohlen. Und ich hoffe, dass der Vatikan, so wie es in der Ukraine macht, aber jetzt auch im Nahen Osten diplomatisch mit dabei ist und versucht, Parteien zusammenzubringen, das Gespräch wieder anknüpfen zu lassen und dann ja Wege des Friedens zu ermöglichen.
Würden Sie dann sagen, das ist eine der größten Herausforderungen eben auch für Papst Leo XIV., der ja auch erst ein Jahr im Amt ist?
Also das hätte sich keiner so gewünscht. Die Situation ist ja jetzt vor 5 Wochen derart eskaliert, dass man wirklich nur sagen kann, man muss alles in die Wege leiten, um diesen Frieden zu ermöglichen. Deswegen bin ich nicht nur dem Papst dankbar, sondern auch allen Menschen, die sich für diesen Frieden einsetzen und deutlich machen, nur wo es Frieden gibt, hat die Menschheit Zukunft. Und deswegen ist das also eine Botschaft, die natürlich mit dem Osterfest zusammenpasst. Denn letztlich ist jedes christliche Fest ein Fest des Friedens.
Der Erzbischof von Hamburg, Stefan Heese, hier in den Themen des Tages auf NDR Info. Ostern in Zeiten des Krieges. In Jerusalem ist das in diesem Jahr besonders zu spüren. Normalerweise strömen Zehntausende christliche Pilgerinnen und Pilger in die heilige Stadt, aber aus Sicherheitsgründen war die Altstadt geschlossen. Die Hoffnung vieler Menschen im Heiligen Land, dass zu den hohen Feiertagen Frieden einkehrt und der Krieg endet, wurde enttäuscht. In Tel Aviv demonstrierten Hunderte gegen den Krieg, gegen den Iran.
Nein zur politischen Verfolgung, nein zu einem faschistischen Staat. Stoppt den Krieg, sie werden uns nicht zum Schweigen bringen. Mit Sprechchören wie diesen, mit Trillerpfeifen, Trommeln und selbstgemalten Plakaten forderten Hunderte von Menschen auf dem Hadima-Platz vor dem Nationaltheater in Tel Aviv gestern Abend lautstark ein Ende des Krieges gegen den Iran. Ursprünglich hatte die Polizei unter Berufung auf die landesweit geltenden Einschränkungen der Versammlungsfreiheit von maximal 150 Personen die Teilnehmerzahl strikt begrenzen wollen. Doch in einem Eilantrag entschied der Oberste Gerichtshof am Samstag zugunsten der Demonstranten. Es dürften sich maximal 600 Menschen auf dem Hadima-Platz versammeln und bis zu 150 Menschen an anderen Orten in Israel, an denen gestern ebenfalls gegen den Krieg demonstriert wurde. Die Polizei, die die Teilnehmerzahl mit rund 1000 Menschen in Tel Aviv einschätzte, benutzte die Einschränkungen des Heimatschutzkommandos, um das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken, sagte Alon Lee Green, Co-Direktor der Gruppierung Zusammenstehen, einer der Veranstalter der Proteste.
We will not agree to restrict the freedom of demonstrating, the freedom of speech.
Wir werden nicht zulassen, dass unsere Freiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben, eingeschränkt wird. Wir sind hier zu Hunderten, ja zu Tausenden versammelt und fordern ein Ende des Krieges. Ein Ende des Kriegs gegen den Iran, ein Ende des Krieges im Libanon, ein Ende des Krieges im Gazastreifen, der immer noch andauert, und ein Ende der Übergriffe im Westjordanland. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, auch in Kriegszeiten unsere Stimme zu erheben. Bereits am Samstag vor einer Woche war es zu Protesten gegen den Krieg gegen den Iran gekommen, in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa und anderen Städten. Stets hatte die Polizei die Versammlungen mitunter gewaltsam beendet, da sie gegen die Auflagen des Heimatschutzkommandos verstoßen hätten. Damit wolle die Regierung Netanyahu die Antikriegsproteste unterdrücken, sagte Alon Lee Green gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Ja, das ist ganz sicher eine Maßnahme, um eine wachsende Zahl von Menschen zum Schweigen zu bringen, die auf die Straße gehen und gegen den Krieg und gegen die Regierung demonstrieren. Und ich muss Sie daran erinnern, dass in Israel immer Krieg herrscht. Wenn also Krieg herrscht und man wegen des Krieges nicht demonstrieren darf, wird es uns niemals erlaubt sein, unsere Stimme zu erheben, uns zu organisieren und zu demonstrieren. Als die Polizei damit begann, die Demonstranten gewaltsam auseinanderzutreiben, da deutlich mehr Menschen an der Demonstration teilnahmen als die von dem Obersten Gerichtshof festgelegte Zahl von 600, setzten sich zahlreiche Protestierende auf dem Platz nieder. Als die Polizei die Demonstranten wegtragen wollten, riefen einige: "Gut gemacht, Basij", unter Anspielung auf die iranische Schlägertruppe des Regimes. Inmitten der Räumungsaktion auf dem Hadima-Platz ertönte dann Raketenalarm. Menschen auf dem Platz eilten in die darunter gelegene Tiefgarage des Nationaltheaters, um den Beschuss einer ballistischen Rakete aus dem Jemen, wie später von der Armee hieß, abzuwarten.
Clemens Fehrenkotte berichtete aus Tel Aviv. Luftalarm in Tel Aviv, also Luftalarm heute, aber auch am Ostersonntag im Libanon, berichtet unsere Korrespondentin Sabina Matay.
Seit dem Morgen ist Beirut immer wieder Ziel heftiger israelischer Luftangriffe. Sie gelten erneut Anlagen und Einrichtungen der pro-iranischen Hisbollah im Süden der libanesischen Hauptstadt. Libanons Gesundheitsministerium meldete zunächst 4 Tote und mehrere Dutzend Verletzte. Anders als meist waren die Bewohner der dicht besiedelten Stadtteile Berichten zufolge nicht von Israel vorgewarnt worden. Im Laufe des Tages waren immer wieder laute Explosionen in Südbeirut zu hören. Immer neue Rauchwolken zeugten von den Bombardements. Bei israelischen Angriffen auf den Süden des Libanons wurden Angaben zufolge 9 Menschen getötet und weitere verletzt. Die Hisbollah-Miliz setzte derweil ihrerseits den Beschuss Nordisraels fort und reklamierte auch einen Raketenangriff auf ein israelisches Kriegsschiff für sich.
Der Nahostkrieg geht also auch über die Feiertage unvermindert weiter. US-Präsident Trump droht dem Iran mit der Zerstörung von Kraftwerken und Brücken. Aber er zeigt sich zugleich auch zuversichtlich, dass noch vor dem Ablauf eines wieder mal von ihm gestellten Ultimatums am Dienstag eine Einigung erreicht werden könnte. Für morgen Abend deutscher Zeit hat er auch eine Pressekonferenz in Oval Office angekündigt, bei der es auch um die Rettung eines US-Soldaten gehen dürfte, der mit seinem Kampfflieger vom Iran abgeschossen entlassen worden war. Über die Reaktionen im Iran berichtet unsere Korrespondentin Andrea Beer.
Vertreter des iranischen Regimes bewerteten die US-Soldatenrettung von Samstagabend. Ein Sprecher des iranischen Militärkommandos sagte im staatlichen Fernsehen: Die sogenannte Rettungsaktion der US-Armee. Sie war als Täuschungs- und Schnellfluchtoperation unter dem Vorwand der Rettung des Piloten ihres abgeschossenen Flugzeugs auf einem verlassenen Flugfeld südlich von Isfahan geplant. Sie endete aufgrund des Eingreifens der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran mit einem kompletten Fehlschlag. Ein Widerspruch zu Erklärungen aus den USA, auf denen der Militärsprecher nicht einging. Iranische Staatsmedien berichten, bei Kämpfen mit US-Soldaten seien 10 iranische Soldaten getötet worden. Auf amerikanischer Seite kam laut US-Präsident Trump niemand ums Leben. US-Spezialkräfte sollen den laut Trump schwer verletzten US-Luftwaffenoffizier am Samstagabend gefunden haben. Hunderte Eliteeinheiten sowie weiteres Militär seien an der riskanten Suchaktion beteiligt gewesen, so der amerikanische Sender Fox News. Der amerikanische Präsident wiederholte indes ein inzwischen mehrfach verlängertes Ultimatum an die iranische Führung, die de facto blockierte Straße von Hormuz für Schifffahrt freizugeben. Sollte dies nicht vor Dienstag geschehen sein, werde man iranische Energieanlagen angreifen, schrieb Trump in einem Post. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte Katayoun Haddad aus Teheran dazu: Sie haben viel gedroht und jetzt, wo sie die Infrastruktur bedroht haben, haben sie erst eine Frist von 5 Tagen gesetzt, dann eine von 10 Tagen. Das heißt, es gibt immer noch keine Neuigkeiten, sie haben nichts unternommen. Der Iran würde sich verteidigen, sagt die Frau mit den langen dunklen Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden sind. Sie selbst trage keinen vollständigen Hijab, aber sie werde ihr Heimat Land niemals einem Volk überlassen, das dem Iran fremd sei. Auf einem Schild in Teherans Straßen steht: Die Straße von Hormuz wird geschlossen bleiben. Der ganze persische Golf ist unser Jagdgebiet. Eine Nachrichtenagentur im Oman berichtet indes, Vertreter der iranischen und omanischen Außenministerien würden über mögliche Regelungen für die wichtige Meerenge beraten.
Und damit ins Inland. An Ostern feiern die Christen die Auferstehung Jesus. Und mancher FDP-Anhänger sieht vielleicht auch Anlass zur Hoffnung auf die Wiederauferstehung seiner Partei. Denn erst hatte Parteivize Wolfgang Kubicki seine Kandidatur für den FDP-Vorsitz angekündigt. Und dann, heute, zog der bisherige Parteichef Dürr seine angekündigte Kandidatur doch wieder zurück. Lissi Kaufmann, unsere Korrespondentin in Berlin. Wie überraschend kommt das jetzt alles?
Ja, ich würde sagen, es ist schon ziemlich überraschend, denn eigentlich hat Parteichef Christian Dürr ja erst vor kurzem angekündigt, dass er wieder antreten will, und zwar trotz der Wahldebakel in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Der Plan, der war ja, dass der gesamte Vorstand erstmal geschlossen zurücktritt, dass Dürr dann aber wieder kandidiert. Und das ist jetzt vom Tisch. Es wird also definitiv einen Wechsel an der Spitze geben, ein Jahr nach dem letzten Wechsel. Und dass ausgerechnet Wolfgang Kubicki jetzt antritt, das ist wiederum nicht so richtig verwunderlich. Der hat nämlich schon letztes Jahr mit dem Gedanken gespielt, damals als die FDP bei der Bundestagswahl an der 5%-Hürde gescheitert ist.
Hat denn Kubicki das Zeug, die Partei wieder zum Erfolg zu führen?
Wolfgang Kubicki ist ja schon 74, also nicht gerade ein junges, frisches Gesicht der Partei. Aber er ist zumindest einer, der sehr meinungsstark ist und mit diesen Aussagen auch immer wieder für Schlagzeilen sorgt, also auch einen Bekanntheitsgrad hat. Und von solchen Politikern gibt es in der FDP eben nicht mehr so viele. Auch der jetzige Parteichef Christian Dürr, der gilt als eher blass. Kubicki ist das Gegenteil, aber gerade deswegen auch durchaus umstritten. Und es gibt auch schon Kritik an seiner Kandidatur. Die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die findet, dass die Partei jetzt von einer neuen Generation geführt werden sollte und nicht, wie sie sagt, von alten Schlachtrössern. Und sie selber unterstützt die Kandidatur von Henning Höhne. Der ist im Moment Landeschef in Nordrhein-Westfalen und will eben auch kandidieren.
Welche Aufgaben kommen denn auf den künftigen Chef der Partei zu?
Ja, der künftige Chef, der muss Lebensretter mit sehr guten Ideen sein. Denn die FDP, die kämpft ja ums politische Überleben und das schon seit mehr als einem Jahr. Sie ist nicht nur in Rheinland-Pfalz aus dem Landesparlament geflogen im März, sondern auch in Baden-Württemberg. Und das war ja ihr Stammland. Also das kann man schon fast als das Läuten der Todesglocken bezeichnen. Generalsekretärin Nicole Büttner, die hat vor der Wahl ihre Haare drauf verwettet, dass sie in Baden-Württemberg definitiv wieder ins Parlament einziehen. Und die hat sich jetzt tatsächlich eine Glatze rasiert. Und das ist bezeichnend. Das ist ein Symbol dafür, wie es um diese Partei steht. Die Politik der Freien Demokraten kommt im Moment bei den Wählern überhaupt nicht an. Und deshalb muss der neue Parteichef eben neue Ideen mitbringen, damit das mit der FDP überhaupt noch mal was werden kann.
Lissi Kaufmann über die neuesten Nachrichten aus der FDP. Und damit, wie angekündigt, zu dem tragischen Unfall in Schleswig-Holstein. Dort sind in der Nähe von Flensburg am Vormittag 3 Menschen von einem Baum erschlagen worden. Eine Gruppe eines Mutter-Vater-Kind-Wohnheims war laut Polizei beim Ostereiersuchen bei heftigem Sturm in einem Wald unterwegs. Informationen von Moritz Meyer.
Die etwa 50-köpfige Gruppe aus dem Wohnheim war am Vormittag in einem Wald bei Satrup unterwegs. Die Kinder und Erwachsenen haben laut Polizei Ostereier gesucht. Gegen 11 Uhr ist dann wegen starker Windböen ein etwa 30 Meter hoher Baum umgestürzt, direkt in die Gruppe. 4 Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt. Eine 16-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unglücksort starb. Ebenso eine 21-jährige Mutter. Ihre 10 Monate alte Tochter erlag wenig später in einem Krankenhaus in Kiel ihren Verletzungen. Die 4. eingeklemmte Person, eine 18-jährige Frau, kam schwer verletzt in eine Klinik. Weitere Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Beamten haben nun Ermittlungen aufgenommen. Zum Unglückszeitpunkt hat es in Satrup stark gewindet. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Windböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde gewarnt.
Moritz Meyer berichtete. Und damit zum Sport in den Themen des Tages. Dieser Ostersonntag, den haben viele mit ihren Familien verbracht. Manche sind aber auch zum Fußball gegangen, etwa in Berlin an die alte Försterei, Ina Kast.
Ja, vielleicht sind sie ja sogar mit ihren Familien dahin gegangen ins Fußballstadion. Denn in der Fußball-Bundesliga haben sie da ein 1:1 zwischen Union Berlin und dem abstiegsbedrohten FC St. Pauli gesehen. Tabea Kunze hat die Partie für uns als Reporterin verfolgt.
Es war ein intensives und am Ende auch emotionales Spiel zwischen dem ersten FC Union und dem FC St. Pauli. Nur einen Sieger gab es nicht im Stadion an der Alten Försterei. Die beiden Teams trennen sich 1:1. Am Ende ein verdientes Ergebnis. St. Pauli in der ersten Halbzeit mit der Effizienz und dem Tor durch Pereira Larsch in der 25. Minute. Ein Distanzschuss im Anschluss an einen Freistoß. Union dann in der zweiten Halbzeit aktiver und ebenfalls nach einem Standard erfolgreich. Ecke Derek Köhn und Ilic per Kopf zum 1:1 für die Eisernen. Am Ende war es sehr zerfahren. Beide Teams verstrickten sich in vielen Zweikämpfen und in der Nachspielzeit musste St. Paulis Kapitän Jackson Irvine dann noch mit Gelb-Rot vom Platz wegen wiederholten Foulspiels. Für St. Pauli bedeutet der Punkt, dass die Hamburger weiterhin auf dem Abstiegsrelegationsplatz bleiben und Union kann den Vorsprung auf die Hamburger bei 7 Punkten halten.
Ja, und jetzt gerade läuft das letzte Spiel an diesem 28. Spieltag in der Bundesliga. Und es ist eines, auf das die 4 abstiegsbedrohten Clubs aus dem Norden alle genau hingucken. Denn der Tabellen-15. Köln ist bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Spielstand Mitte der zweiten Halbzeit 1:0 für Eintracht Frankfurt. Jonathan Burkhardt hat das Tor für die Hessen geschossen. In der zweiten Fußball-Bundesliga geht es oben und unten in der Tabelle weiterhin total spannend zu. Der FC Schalke hat durch ein 1:0 gegen Karlsruhe heute die Tabellenspitze behauptet. Aber wir gucken vor allem auf die norddeutschen Clubs. Da kam es in Hannover zum direkten Duell zweier weiterer Aufstiegsanwärter. 96 und Elversberg haben sich 1:1 getrennt. Was dieses Remis für das Aufstiegsrennen bedeutet, beantwortet Hannovers Abwehrspieler Maurice Neubauer so.
Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Jetzt das nächste Spiel ist für uns das Wichtigste in erster Linie. Dadurch, dass alle jetzt in den nächsten Wochen da oben gegeneinander spielen, wird sich das noch sehr, sehr lange ziehen da oben. Und ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Aufgabe jetzt erstmal am nächsten Spieltag erledigen.
Und diese nächste Aufgabe ist dann in 6 Tagen am Samstagabend das Topspiel gegen Darmstadt. Im Abstiegskampf hat Holstein Kiel einen Befreiungsschlag heute verpasst. Das Team von Trainer Tim Walter ist nicht über ein 1:1 gegen den tabellenletzten Preußen Münster hinausgekommen. Tim Walter klingt aber gar nicht allzu enttäuscht.
Wir hätten insgesamt, ja, so wie ich sagte, ein bisschen mehr Genauigkeit gebraucht und auch ein bisschen mehr Ballspeed und dann hätte das auch durchaus in eine andere Richtung gehen können. Aber so nehmen wir den Punkt mit. Ja, sind in der Tabelle einen Platz geklettert und das ist okay so.
Ja, denn Holstein ist nun 16., steht also immerhin nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz. Nur einen Zähler mehr als Tabellen 14. hat Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen haben heute 1:1 gegen Nürnberg gespielt. So viel zum Männerfußball und wir gucken jetzt aber auch zu den Frauen, denn da läuft gerade das erste Pokal-Halbfinale zwischen Carl Zeiss Jena und dem VfL Wolfsburg. Und es ist überraschend spannend. Es befindet sich gerade im Elfmeterschießen, dieses Spiel. Und die Wolfsburgerinnen, die haben schon einmal verschossen. Jena hat bislang alle 4 Elfmeter getroffen. Und jetzt gerade läuft wieder Wolfsburg an und schießt diesen Ball erstmal rein. Entscheidung also vertagt. Ich lege Ihnen ganz dringend jetzt das erste ans Herz, denn da wird die Partie live übertragen im Fernsehen. Wir gucken jetzt aber auch noch zum Basketball in der Bundesliga der Männer. 3 Nordclubs waren da heute im Einsatz und alle 3 haben gewonnen. Die Rostock Seawolves siegten hoch in Heidelberg. Die Hamburg Towers setzten sich zu Hause gegen Frankfurt durch. Und Oldenburg gewann knapp bei Alba Berlin. Und auf die letztere Partie, die der Oldenburger bei Alba, gucken wir jetzt. Denn Reporter Guido Ringel findet:
Das war richtig stark, denn nach einer vermasselten Anfangsphase und einem fast schon aussichtslosen Rückstand in der Schlussphase doch noch die Partie gedreht. 81-79, der Sieg des Außenseiters Oldenburg in der deutschen Hauptstadt und das nach zuletzt 4 Niederlagen in Serie. Aber Oldenburg, die Mannschaft des jungen Trainers Spasic, ist eine, die kämpfen kann. Viel Einsatz und immer wieder Laufbereitschaft, trotz geringer Wechseloptionen. Das geht auf die Kraftreserven. Und trotzdem reichte der Sprit auf den letzten Metern, in den letzten Minuten, um die Partie noch zu drehen. Mit 11 lag Oldenburg 4 Minuten vor dem Ende hinten und traf dann so gut wie alles, während Alba nervös wurde. Mit Mut und Geschick und auch mit den 25 Punkten von Forbes hat dieses offensiv so starke Team aus Oldenburg gezeigt, was auch in Berlin möglich ist. Und nach dem 81-79 Sieg sind die sogenannten Play-ins, also die Qualifikation für die Playoffs, wieder ein Thema.
Ja, wer hätte das noch vor wenigen Wochen gedacht? Und das Elfmeterschießen zwischen Jena und Wolfsburg läuft immer noch. Es ist also richtig spannend.
Soweit der Sport mit Ina Kast und das waren die Themen des Tages am Ostersonntag. Ihnen einen schönen Abend und einen gesegneten Ostermontag. Mein Name ist Peter Mücke.